Mehr als wir sehen. In diesem Theaterstück wird deutlich, dass es Strategien gibt, die Menschen beeinflussen. Es wird deutlich, dass jemand Interesse daran hat, dass Menschen ihre Prioritäten falsch setzen, dass Menschen egoistisch sind, in jedem möglichen Bereich. Und in diesem Anspiel wird deutlich, dass wenn man seinen eigenen Wert von seiner Leistung abhängig macht, man in ganz große Schwierigkeiten gerät. Und ich freue mich, dass die Kinder jetzt in die Sonntagsschule gehen können, um dort vielleicht dieses Thema zu vertiefen, zu lernen, wie man auch mit diesen Strategien umgehen kann. Ich habe für den heutigen Gottesdienst einen Text ausgewählt, den wir im Epheserbrief finden. Wer das gerne mitlesen möchte, der kann die Bibel zur Hand nehmen, die sind ausgelegt und findet den Text auf Seite 895. Und ich werde die Verse 10 bis 13 lesen. Epheserbrief, Kapitel 6, die Verse 10 bis 13. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Nun gebe ich zu, dass dieser Text in modernen Ohren als im wahrsten Sinne des Wortes weltfremd klingen. Weltfremd. Was haben wir da gelesen? Mächte und Gewalten, das ganze Heer der Geister und so weiter. Da geht es um einen Kampf, um eine Schlacht, um Rüstung, um Waffen und all diese Dinge kommen in diesem Textabschnitt vor. Und das ist doch nun wirklich weltfremd. Nun muss man aber sagen, dass dieser Text für die meisten Ohren der Bevölkerung unseres Planeten gar nicht so weltfremd klingen. Geht man nach Afrika, nach Südamerika, nach Fernost, nach Asien, dort wird man feststellen, dass die Leute sagen werden, ja natürlich, Geister, Dämonen, natürlich glaube ich daran. Natürlich glaube ich an etwas kosmischem Bösen. Und hier in diesem Text werden wir heute drei Dinge lernen. Wir erfahren drei Dinge, die wir uns zu Herzen nehmen können, mit denen wir umgehen können. Das erste ist, dieser Text verrät uns, gegen wen wir kämpfen. Das zweite, dieser Text verrät uns, gegen was wir genau kämpfen. Und als drittes, wie wir kämpfen können. Diese drei Dinge, erstens gegen wen wir kämpfen, nämlich gegen den Teufel. Das zweite ist, gegen was wir kämpfen, nämlich gegen seine listigen Anschläge. Wir werden später noch genauer darauf zu sprechen kommen. Und als drittes, wie wir kämpfen. Wir kämpfen, indem Gott uns seine Kraft und seine Rüstung und seine Waffen zur Verfügung stellt. Und was das für eine Ausrüstung ist, das erfahren wir im Laufe der Predigt, wenn wir durchhalten bis Punkt 3. Also, was macht Paulus hier in diesem Text? Paulus ist ja eine Person, die einiges darüber zu erzählen hätte, was es bedeutet, von Menschen, nämlich von Fleisch und Blut, Widerstand zu bekommen. Er kannte es, ausgepeitscht zu werden. Er kannte es, ins Gefängnis geworfen zu werden. Er kannte es, sogar gesteinigt zu werden. Paulus war sich völlig darüber im Klaren, dass Fleisch und Blut, dass Menschen ihm verschiedene Dinge antun. Aber er schreibt hier zu den Ephesern, liebe Epheser, seid euch darüber ganz im Klaren, macht euch das deutlich, dass unser Kampf nicht ausschließlich gegen Fleisch und Blut stattfindet. Paulus sagt ihnen, sie sollen eine Dimension erkennen, sie sollen erkennen, dass es mehr gibt, als wir sehen, dass hinter diesen Angriffen, die nämlich von Fleisch und Blut kommen, steckt. Paulus macht deutlich, dass es immer eine Kraft gibt, eine Macht, eine Wirkungsweise des Teufels, die hinter den bösartigen Aktionen der Menschen stehen. Da gibt es eine Macht, die darin interessiert ist, zu kämpfen. Und eben all das, was, wie wir es im Theaterstück gehört haben, was die Konkurrenz aufbaut, zu zerstören. Paulus sagt, dass wir widerstehen müssen. Paulus sagt, dass wir dagegen ankämpfen können. Paulus sagt, liebe Epheser, ihr müsst begreifen, dass es mehr gibt, als ihr seht, denn sonst werdet ihr das Böse in dieser Welt, das, was euch geschieht in eurem Leben persönlich, in eurer Familie und auf diesem Planeten, nicht in seiner Tiefe, in seiner Wirkungsweise und in seiner Verschlagenheit verstehen können. Wir in der westlichen Welt, wir haben ein echtes Problem mit diesen Aussagen. Wir haben ein Problem damit zu sagen, es gibt etwas übergeordnetes Böses, eine böse Kraft, eine böse Macht oder so etwas Ähnliches. Unsere Gedanken sind so eingestellt, dass wir sagen, alles hat natürliche Ursachen. Alles, was geschieht, kann wissenschaftlich erklärt werden. Egal was, alles hat einen natürlichen Grund. Ob es nun Krieg, Gewalt, Brutalität, Rassismus oder Sadismus ist, alles hat seine Gründe. Ob es nun die Psychologie ist, ja, die Kindheit war schlecht. Er hat von seinem Elternhaus Schlechtes mitbekommen. Das ist nicht gut gelaufen. Da ist etwas schief gegangen in seinem Leben. Oder die Gesellschaft, soziale Gründe. Die Gesellschaft ist schuld. Die Gesellschaft hat verpasst, diese Leute irgendwie abzuholen und sie mit guten Werten ja zu erziehen. Deswegen ist er jetzt so geworden, wie er eben ist. Und der Gedanke ist völlig klar. Alles, was ich wissenschaftlich erklären kann, das kann ich auch wieder reparieren. Wenn ich weiß, was kaputt ist, dann weiß ich, wo ich reparieren muss. Und genau so ist auch unser Denken, oder? Wenn böse Dinge passieren, dann fragen wir, wo ist die Ursache? Wie kommt das? Entschuldigung. Wie kommt das, dass das entstanden ist? Weil wir es reparieren wollen, können, wollen. In dem Buch Das Schweigen der Lämmer wird eine Szene beschrieben, die es wirklich in sich hat. Die junge Agentin Clarice Starling, die besucht das erste Mal dieses Monster Hannibal Lecter in der Zelle. Sie hat viel von ihm gehört, von seiner Brutalität, diesen Serienmörder Hannibal Lecter. Und sie sitzt nun vor dieser Zelle und spricht mit ihm. Und ich weiß, es ist schwer, jetzt nicht Anthony Hopkins sich Hopkins vorzustellen in diesem Film. Und sie sitzt vor dieser Zelle und ist völlig geschockt von dem, was sie da hört, was dieser Mann ihr erzählt. Und sie dreht sich weg und spricht so zu ihr leise: Was ist in seinem Leben geschehen, das ihn so verdreht hat? Was ist passiert, dass er so brutal sein kann? Sie hat es nicht leise gesagt, sondern Hannibal Lecter hat sie gehört, und das war ein großer Fehler. Und er antwortet ihr und sagt: Nichts ist passiert mit mir, Officer Starling. Ich passierte. Sie können mich nicht reduzieren auf das Zusammenspiel von Einflüssen. Sie geben Gut und Böse auf aufgrund der Annahme, dass alles, was geschieht, nur geschieht, weil jemand auf diese Einflüsse reagiert. Niemand ist dann an nichts mehr schuld. Sehen Sie mich an. Können Sie aushalten, wenn ich sage, ich bin böse? Und mit dieser Aussage haben wir in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, echte Probleme. Weil wir eben nicht akzeptieren wollen, dass es da etwas gibt, etwas Böses, das so Dinge in uns zum Schwingen bringt. die einen Menschen wirklich böse machen können. Alles, was ich erklären kann, kann ich auch reparieren. Andrew Delbanco, Dozent an der Columbia University, der schrieb folgendes Buch, The Death of Satan, der Tod des Satans. Und er schreibt folgendes, in unserer Gesellschaft gibt es ein riesiges Spannungsfeld zwischen dem offensichtlich Bösen und den intellektuellen Fähigkeiten, damit zurechtzukommen. An das Konzept vom kosmischen Bösen, transzendenten Bösen oder allgemein von übernatürlichem Bösen glauben wir nicht. Eigentlich mögen wir nicht einmal das Wort, das Böse. Und deshalb verwenden wir medizinische Worte wie Fehlfunktion, Dysfunktion oder Pathologie. Je mehr Böses uns aber begegnet, desto schwerer fällt es, Serienmorde, Holocaust und Krieg nur anhand dieser medizinischen Begriffe zu erklären. Andrew Delbanco ist kein Christ. Er glaubt nicht an Gott. Aber ich finde, er hat scharfsinnig beobachtet. Ich finde, er hat in der Gesellschaft etwas entdeckt und gesehen, worum es geht. Wir kommen mit rein medizinischen Begriffen nicht weiter, um all das Böse in dieser Welt erklären zu können. Wir stehen schlecht da, wenn das Einzige ist, was unsere Erklärung zu bieten hat. Das ist wirklich auf dünnem Eis gebaut. Die Bibel hat dieses Problem nicht. Die Bibel ist völlig klar. Und sie sagt, das Böse kommt vom Zusammenwirken zweier Wesen, die Gott so gemacht hat, dass sie sich frei entscheiden können. Engel und Menschen. Beide Wesen können sich frei entscheiden. Und die Bibel berichtet uns, dass die Engel in der Ausübung ihrer Willensfreiheit sich eines Tages dazu entschieden haben, zumindest eine ganze Anzahl von Engeln, nicht alle, natürlich nicht alle, eben Gott den Rücken zuzukehren. Eben nicht in seiner Herrschaft zu leben. Nicht für ihn, sondern gegen ihn zu arbeiten, weil sie frei waren, sich so entscheiden zu können. Genauso frei ist der Mensch. Auch er entscheidet sich immer wieder massenhaft um uns herum, eben Gott den Rücken zuzuwenden. Diese Entscheidungsfreiheit wird dazu ausgenutzt, um denselben Schritt zu gehen, wie ihn die Engel machten. Und nun ist das Böse tief im Menschen verwurzelt. Es ist verflochten mit seinem Inneren. Die Bibel ist da völlig klar. Und das ist der erste Punkt, den wir uns merken können. Gegen wen kämpfen wir? Gegen eben nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern gegen den Teufel. Und hier heißt es, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Warum verwendet Paulus hier so viele Begriffe in diesem Brief an die Epheser für das Böse? Weil er deutlich machen möchte, das Böse ist so vielfältig in seiner Form. Es ist so vielfältig, dass man es manchmal kaum erkennen kann. Es gibt ganz verschiedene Auswüchse, in ganz verschiedenen Formen und unterschiedlichen Wegen begegnet uns das Böse in dieser Welt. Und das berichtet er uns hier. Punkt 2, um den es gehen soll, gegen was kämpfen wir? So warm und doch ein Kratzen im Hals. Gegen was kämpfen wir? Und da lese ich uns den letzten Teil von Vers 11 vor. Dort heißt es, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Heimtückische Angriffe. Heimtückisch, das ist ein Wort, das wird im Griechischen beschrieben mit dem Wort Methodeia und gemeint, da kommt unser Begriff Methode her. Das ist methodisch geplant, da ist eine Strategie dahinter. Das ist durchdacht, ein durchdachter Plan. Eben heimtückisch, hinterlistig, verschlagen. Genauso arbeitet der Teufel. Und wir wollen uns gemeinsam zwei Schlachtfelder anschauen, auf denen der Teufel arbeitet. Zwei Schlachtfelder und zwei Gruppen von Strategien. Also, seid ihr noch dabei, konzentriert, es ist warm, ich weiß, das ist hart. Wir setzen nochmal zum Mittelteil an. Diese beiden Schlachtfelder lassen sich in unserem Text gut erkennen. Dort heißt es, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und das Wort, das hier verwendet wird, da geht es nicht einfach nur um Kämpfen, irgendwie kämpfen, sondern gemeint ist ein Kampf mit bloßen Händen auf dem Boden des Schlachtfeldes. Also einen engeren Kontakt zum Feind kann man gar nicht haben. Mit bloßen Händen auf dem Boden, da ist wirklich der Ort, wo es um Leben und Tod geht. Und Paulus sagt völlig klar, das ist ein Kampf. Dieser Kampf besteht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und das Zweite, so heißt es dann am Ende von Vers 13, ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Oh Schatz, ich danke dir. Diese beiden Extreme, diese beiden Schlachtfelder, das heißt einmal ein Überschätzen dieser bösen Macht und als zweites ein Unterschätzen dieser bösen Macht. Auf beiden Schlachtfeldern ist der Teufel aktiv und auf beiden Schlachtfeldern möchte er die Menschen halten. Dass man einerseits sagt, oh nein, diesen Kampf kann ich überhaupt nicht schaffen. Wie gewaltig, wie machtvoll kommt mir da das Böse entgegen? Das ist ja unglaublich. Man überschätzt, hat Angst, zieht sich zurück. Man hat Angst vor dieser Macht, vor dem Teufel. Das Zweite ist genauso gefährlich, wenn man es unterschätzt. C.S. Lewis beschreibt, dass es ein ungesundes Interesse am Bösen gibt. Wenn man diese Macht unterschätzt, dann gerät man umso mehr in die Gefahr, in ihre Fänge zu geraten. Und so gibt es beides. Auf beiden Schlachtfeldern fühlt sich der Teufel wohl. Sowohl, wenn man ihn überschätzt, als auch, wenn man ihn unterschätzt. Und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir genau dazwischen bleiben. Dass wir diese Balance halten. Und Paulus hält diese Balance in unserem Text. Ich kann nur einen sauberen Weg gehen, wenn ich lerne, differenziert zu denken. Wenn ich lerne, dass es eben mehr gibt, als ich sehe. Richard Baxter, ein Prediger aus dem 17. Jahrhundert, hat einmal eine Abhandlung über Depression geschrieben. Und das nur als Beispiel. Über Depression. Und über die Gründe für Depression. Und er nennt vier. Vier Gründe für Depression. Das erste, ein körperlicher Grund. Vielleicht stimmt mit deinem Körper irgendwas nicht. Vielleicht, was auch immer, bist du total übermüdet oder so, dann brauchst du Medizin, dann brauchst du Nahrung, dann brauchst du Ruhe. Das zweite ist, was er beschreibt, es hat psychologische Gründe. Du bist niedergeschlagen. Was man braucht, ist Liebe, Hilfe, Annahme. Das dritte ist, dass es moralische Gründe für Depression gibt. Vielleicht fühlst du dich schuldig über irgendetwas. Vielleicht bist du zornig über jemanden und fühlst dich schuldig, dass du zornig bist. Moralische Gründe, dann brauchst du Buße, Vergebung, Reinigung. Und als vierten Grund, erst als vierten Grund, nennt er dämonische Gründe, dämonische Belastung, eben ein Angriff des Teufels. Was man dann braucht, ist Gebet und Seelsorge und die Kraft Gottes, damit man frei werden kann. Merken wir, ich möchte uns herausfordern, dass wir diese zwei Schlachtfelder eben nicht betreten. Dass wir nicht ins Überschätzen kommen und Angst haben vor diesen Dingen und uns fragen, wie kommen wir jemals damit klar. Aber genauso wenig ins andere Schlachtfeld geraten und es völlig unterschätzen und sagen, oder geschweige denn ganz aufhören daran zu glauben, das einfach ignorieren. Beides ist schlecht. Auf beiden Schlachtfeldern fühlt sich der Teufel wohl und auf beiden Schlachtfeldern erwischt er die Menschen. Wir brauchen eine differenzierte Sicht. Wir müssen schauen, was ist hier los, genauso wie Richard Baxter es in seiner Abhandlung geschrieben hat. Nur als Beispiel. Manchmal kann es ganz unterschiedliche Gründe haben. Wir brauchen diese differenzierte Sicht. Und da hilft uns die Bibel ungemein weiter. Aber das ist noch nicht alles. Kommen wir zu den zwei Gruppen an Strategien, die der Teufel verwendet. Es sind zwei Gruppen von Lügen. Alles, was der Teufel macht, ist Lügen. Das griechische Wort für Teufel, Entschuldigung, bei diesem Wort kriege ich Hustenreiz. Das griechische Wort ist hier beschrieben mit Diabolos. Ah, das kennen einige vielleicht, diabolisch und so weiter, daher kommt auch unser Wort. Und im Grunde ist dieses Wort ein Verb. Es ist ein Verb, ist noch ganz interessant. Und dieses Verb bedeutet lügen und schlecht über jemanden reden, lästern. Lügen und schlecht über jemanden reden. Beides Bereiche von Lüge. Erst wenn einer seine Augen verdreht und mit Schaum vor dem Mund irgendwie vor uns liegt, sagen wir, ja, das könnte der Teufel sein. Aber sein Hauptweg, und das steckt schon in seinem Namen drin, ist die Lüge. Dabei müssen wir verstehen, wie der Teufel arbeitet. Der Teufel kann keinen Menschen böse machen. Der Teufel kann nur das, was schon in dir steckt, herausschälen, zum Vorschein bringen, reifen lassen, damit du das auslebst. Das ist wie bei einem Klavier. Wenn ich jetzt hier zu diesem Flügel gehe, und ich werde das jetzt nicht machen, um euch zu verschonen, aber ich brauche keine einzige Saite zu berühren. Aber wenn ich einen bestimmten Ton hier hineinsinge, dann wird die entsprechende Saite anfangen zu schwingen. Ich singe hinein und die Saite, die sich angesprochen fühlt, beginnt zu schwingen. Genauso geht der Teufel vor. Er hat eine Vielzahl von Strategien und eine Vielzahl von Lügen, eine Vielzahl von Saiten, von Tönen, die er anstimmen kann, um in dir etwas zum Schwingen zu bringen. Und ich möchte uns eine kleine Auswahl von Dingen geben und nennen, die der Teufel anschlägt, von Tönen, die er anschlägt, von Lügen, die er verbreitet. Und das tut er in zwei Kategorien, nämlich Versuchung und Anklage. Diese zwei Dinge. Thomas Brooks, aus seinem Buch entnehme ich diese Dinge, hat geschrieben, wirksame Maßnahmen gegen Satans Hinterlist, auch aus dem 17. Jahrhundert, aber ganz raffiniert und fein beobachtet, beschreibt er die Töne, die der Teufel anschlägt. Seid ihr bereit? In der ersten Kategorie sind es 5 und in der zweiten 3. Ich mach's kurz. Der erste Ton im Bereich Versuchung. Satan präsentiert den Köder, aber verbirgt den Haken. Er präsentiert den Köder, aber verbirgt den Haken. Komm schon, es ist doch so leicht und verlockend. Es macht Spaß. Denk nicht über die Konsequenzen nach. Dieses Glück, das du jetzt empfinden kannst, ist viel mehr wert als die Konsequenzen, die du tragen musst. Komm schon. Kennst du das? Ich kenne diesen Ton. Wenn du es nicht kennst, hör auf den zweiten. Satan gibt der Sünde den Farbanstrich der Tugend. Er gibt ihr den Farbanstrich des Guten. Du bist nicht habgierig oder geizig. Du bist sparsam. Du bist kein Alkoholiker. Du bist gesellig und liebst es, einfach in Gemeinschaft mit anderen zu sein. Der dritte Ton. Satan zeigt die Sünden der besten Menschen und verschweigt ihre Reue und die Vergebung. Schau mal auf den, der ist Christ, der ist Pastor einer Gemeinde. Und hast du gesehen, was der gemacht hat? Hast du das gesehen? Hey, wenn der sich das leisten kann, dann du sowieso. Du bist nicht schlechter als die anderen. Komm schon, das ist doch kein Problem. Auch diesen Ton kenne ich gut. Viertens, Satan zeigt Gott als einen, der eh gnädig sein muss. Er übertreibt und stellt Gottes Gnade falsch dar. Hey, komm schon, tu es. Just do it. Gott wird dir vergeben. Das ist sein Job. Der fünfte Ton. Satan zeigt Christen auf, wie viel schlechte Menschen ein tolles Leben haben. Das ist ein Ton, den er gerne anschlägt. Er zeigt, Moment mal, Leute, die ohne Jesus unterwegs sind, die leben teilweise sogar besser als ich. Jetzt war ich ehrlich und habe zugegeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Zack, kriege ich noch einen drauf. Also, du brauchst dich nicht mehr danach zu richten, tu, was du willst. Diesen Ton schlägt er an. Welches dieser Dinge, was bringt da in dir das zum Schwingen, was in dir steckt? Und kommen wir zu dem zweiten Bereich, Anklage. Nachdem er nun die Versuchung favorisiert hat und ein Mensch dann gefallen ist und Sünde begangen hat, dann kommt er in die Anklage und er sagt erstens, Satan bringt Menschen dazu, mehr auf ihre Sünden zu schauen als auf ihren Retter. Er übertreibt die Sünde. Am Anfang macht er die Sünde klein, bis man sie getan hat, und dann macht er sie riesengroß, dass sie einen erdrückt. Und dass man gar nicht mehr hochkommt. Erziehungsbücher raten uns für jede Kritik an einem Kind soll man 5 Komplimente weitergeben, um es wieder auszugleichen. Und für jede Sünde, die du tust, brauchst du 5 oder noch mehr Blicke auf unseren Herrn Jesus, um das wieder auszugleichen. Das ist seine Strategie. Anklage. Das zweite, Satan zeigt Sünden auf, die immer wieder geschehen. Was? Schon wieder? Dasselbe schon wieder? Du hast doch schon seit Jahren damit zu tun. Und jetzt wieder? Also so kannst du nicht vor Gott kommen. Lass dich bloß nicht bei ihm sehen. Du bist so schlecht, das geht gar nicht. Drittens, Satan zeigt die Schwere der Sünde auf und macht Gottes Vergebungsbereitschaft klein. Sünde erdrückt. Und das sind seine Strategien, das sind die Töne, die er anschlägt. Jetzt können wir uns fragen, wie können wir dem begegnen? Wie sollen wir das machen? Was ist die Lösung des Problems? Es gibt nur eine einzige Lösung und das ist das Evangelium selbst. Gottes gute Botschaft, dass er uns Menschen nämlich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, der für uns ans Kreuz geht, um die Strafe der Sünde, die eigentlich uns treffen müsste, ihn treffen kann, damit wir frei ausgehen können, damit wir vor Gott kommen können und sagen können, du hast alles bezahlt und ich nehme dieses Geschenk an, ich möchte dein Kind sein. Diese beiden Dinge, diese Strategien, diese beiden Gruppen von Versuchung und Anklage bewirken nämlich, dass ein Mensch auf der einen Seite sich überschätzt und die Versuchung klein hält, meint, ich kann mit der Sünde umgehen und spielen und sie wird nichts in meinem Leben auslösen, und Anklage, die den Menschen runterdrückt und sagt, du bist nichts mehr wert, weil Sünde in deinem Leben ist. Du kannst nicht mehr vor Gott kommen. Diese beiden Dinge dürfen einerseits nicht aufgelöst werden, und andererseits müssen wir trotzdem mit beiden leben. Und das geht nur im Evangelium. Das geht nur so, wie Jesus uns das anbietet. Und er sagt, ja, du hast Sünde. Du bist vor Gott nicht richtig, wenn du Sünde hast. Du kannst von Gott nicht angenommen werden, also ganz tief unten. Aber gleichzeitig, sagt er, bist du geliebt, weil dir vergeben ist. Und so können wir nur im Evangelium mit diesen beiden Extremen leben. Nur im Evangelium können wir so leben, dass wir nämlich die Listen des Teufels bewältigen können. Es gibt mehr, als wir sehen. Es gibt mehr, als wir sehen. Und ich wünschte mir, dass wir von diesem Gottesdienst genau das mitnehmen, zu sagen, Moment mal, wenn es mehr gibt, als wir sehen, dann möchte ich eine Rüstung haben, dann möchte ich Waffen haben, mit denen ich kämpfen kann. Und diese Waffen finden wir nur im Evangelium. Nur wenn ich mich ganz zu Jesus stelle und sage, das, was du für mich getan hast, nehme ich für mich an, dann werde ich ein Leben leben können außerhalb vom Zugriff des Teufels. Nur so kann ich kämpfen. Und dann wird nämlich genau das passieren, was Paulus hier, und damit möchte ich schließen, in Vers 13 am Ende sagt. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass du diesen Text gegeben hast. Ich bin dir so dankbar, dass auch wenn wir wissen, dass es mehr gibt, als wir sehen, mehr als Fleisch und Blut, dass du größer bist. Ich möchte dir danken für deinen Tod am Kreuz. Ich bin dir so dankbar, Herr Jesus, dass ich nicht Angst haben muss vor dieser Kraft. Du hast sie besiegt und mit dir darf auch ich jeden Tag neu diese Angriffe zurückdrängen. Weil du lebst, Jesus. Danke dafür. Amen.